Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 2. März.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Michail Gorbatschow hat es tatsächlich getan. Aber nicht, weil Ronald Reagan es forderte, sondern weil die Zeit der DDR, die Zeit dieses eingemauerten deutschen Staates, abgelaufen war. Das Volk murrte, die Kombinate lieferten nicht, den Zeitgeist. Das hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl dem Mann aus Moskau unmissverständlich klargemacht. Den Zeitgeist hält keiner auf.
Ich sagte ihm, dass so schön das sei mit dem großen Vertrag, wir uns darüber im Klaren sein müssten, dass die Frage der Teilung Deutschlands das Dauerthema bleiben würde. Dann sagte ich ihm, indem ich auf den vorbeifließenden Strom deutete, dieses Wasser fließt ins Meer und Sie können machen, was Sie wollen. Das Wasser kommt ins Meer, Sie können den Rhein stauen, dann zerschlägt er das Ufer, überschwemmt alles, aber das Wasser geht ins Meer. Und die Lektion der Geschichte sagt, wenn ein Volk seine Einheit will, wird es seine Einheit erhalten.
Michail Gorbatschow hat mit den Worten Perestroika, Umbau und Glasnost, Offenheit, versucht zu retten, was zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu retten war. Der Druck wuchs, es war jetzt nicht mehr nur Reagan, der rief,
tear down this wall.
Es war jetzt das Volk in Leipzig und anderswo, das zur Tat drängt. Unvergessen die Rede des jungen Filmstudenten Jan-Josef Liefers, heute im Hauptberuf Tatortkommissar, auf dem Berliner Alexanderplatz vor Hunderttausenden von Menschen.
Die vorhandenen Strukturen, die immer wieder übernommenen prinzipiellen Strukturen, lassen Erneuerung nicht zu. Deshalb müssen sie zerstört werden.
Gorbatschows Reformkommunismus war zu diesem Zeitpunkt längst gescheitert. Aber, und da folgte dann die große humanitäre Tat. Gorbatschow verzichtete auf die Gewaltmittel, die ja noch immer in seiner Hand lagen. Die Mauer fiel, aber es fiel kein einziger Schuss.
Man fragt, haben wir die Selbstkritik nicht übertrieben und antikommunistische Propaganda genährt? Nein, wir sind überzeugt, wir haben nicht übertrieben. Marx und Lenin lehrten, dass die kritische Einstellung zur eigenen Tätigkeit eine unerlässliche Bedingung für den Erfolg einer revolutionären Partei ist.
Das Rad der Geschichte aber nahm jetzt erst so richtig Fahrt auf. Mauerfall, deutsche Einheit, der Niedergang der Sowjetunion, das Ende des Kalten Krieges. So souverän Gorbatschow nach außen auch wirkte, er war ein Getriebener. Ein Getriebener, und das nehmen ihm bis heute seine Russen sehr übel, der auf der Flucht vergaß, Beute zu machen. 1991 wurde er aus dem Amt des Staatspräsidenten gedrängt und er stand vor seinen Landsleuten mit leeren Händen da. Der Warschauer Pakt, also das Verteidigungsbündnis der osteuropäischen Staaten, löste sich auf. Staaten wie Polen traten der NATO bei. Und Gorbatschow ließ sich vom Westen über den Tisch ziehen. Was der Mann freilich bis heute bestreitet. 2014 sagte er dem ZDF.
Ich werde oft gefragt, warum das nicht vertraglich fixiert wurde, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnt. Dazu sage ich, 1990 existierten noch NATO und Warschauer Pakt. Was sollte man da fixieren? Die Frage stellte sich gar nicht.
Ist es also ein Mythos, dass es entsprechende Zusagen des Westens gegeben habe?
Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Es konnte so eine Vereinbarung gar nicht geben.
Das heißt, Sie wurden nicht betrogen?
Nein.
Heute wird der Friedensnobelpreisträger, den Wolf Schneider einen großen Verlierer der Weltgeschichte nannte, 90 Jahre alt. Der Mantel der Geschichte, den Kohl ergriff, der war dem Mann aus Moskau zuvor entwischt. Aber die Freiheit hatte gewonnen und das zählt. Gorbatschow, das bleibt sein Verdienst, hat die Freiheit gewinnen lassen. Deshalb ist er der große Humanist in einem Meer brutaler Potentaten, die das 20. Jahrhundert so reichlich hervorgebracht hat. Wir verneigen uns heute Morgen vor diesem großen Mann und sagen mit dem besten Russisch, das uns zur Verfügung steht, Pazdrajaju. Herzlichen Glückwunsch, Michail Gorbatschow. unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der Dokumentarfilmerin Inge Klöpfer spreche ich über ihre neueste, über ihre wirklich bemerkenswerte Produktion mit dem Titel Das Finale, Fukushima und der deutsche Atomausstieg.
Für meine Begriffe waren diese 96 Stunden die schnellsten politischen Stunden, an die ich mich erinnern kann.
Diese Bilder, die waren unmittelbar, als sie auf Sendung gingen, für mich, das ist das Ende der Atomenergie.
Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt, warum ausgerechnet der Einzelhandelsriese der USA, Walmart, ein Startup gründet. Und wir lernen, warum es in Miami Beach bald ein bisschen wie im Harz aussehen könnte. Und wir trauern mit Carla Bruni um ihren Göttergatten Nicolas Sarkozy, der entweder ins Gefängnis muss oder demnächst eine Fußfessel trägt.
Und jetzt das Heute-Journal.
Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima.
It began with a tremendous shaking, unlike anything in living memory. Then came the water, destroying everything in its path.
Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Die Regierung sprach von einem Störfall der Kategorie 4 auf der internationalen Bewertungskala. Das steht für einen Unfall mit lokalen Auswirkungen.
Aber wie wir alle wissen, blieben die Auswirkungen der Atomkatastrophe von Fukushima vor fast genau 10 Jahren nicht lokal begrenzt. Zumindest hier in Deutschland hatte es im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltige Auswirkungen. Denn die Kanzlerin erklärte, nur 96 Stunden nach diesem Super-GAU den Atomausstieg der Bundesrepublik.
In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen.
Wie konnte das eigentlich passieren? Die Physikerin, die Kernenergiefreundin, die Frau, die nicht zum spontanen politischen Schwenk neigt und dann diese 180-Grad-Wende in der kurzen Zeit. Woher also dieser Sinneswandel? Wer hat widerstanden? Wer hat sie bestärkt? Und wie hat sie das alles durchgesetzt? Ohne Wahlen, ohne Bundestag. Die Publizistin Inge Klöpfer ist genau diesen Fragen nachgegangen. Und sie hat zusammen mit Sandra Maischberger und deren Produktionsfirma Vincent einen bemerkenswerten, weil rasanten und vielschichtigen Film über dieses Finale der Atomenergie gedreht. Ein Film, der von gestern Nacht auf heute Morgen ziemlich versteckt, wie ich finde, im ARD-Nachtprogramm gelaufen ist, Sendebeginn kurz vor Mitternacht. Aber dieser Film wurde zu Unrecht versteckt. Solche Perlen des Dokumentarfilms gilt es doch zu polieren. Und genau das tun wir jetzt. Wir hören das Gespräch mit der Filmemacherin und wir hören die wichtigsten Originalauszüge aus diesem Film. Schönen guten Morgen, Inge Klöpfer.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Gestern Abend lief der Film Das Finale über den finalen Atomausstieg der Bundesrepublik. Was aus Ihrer Sicht hat zu diesem Atomausstieg geführt? Denn die Bundeskanzlerin, Physikerin von Beruf, Atomenergiebefürworterin, die ich seit den 90er Jahren nur in dieser Funktion kenne, was hat den letzten Punkt, sozusagen den Tipping Point hier gebracht, dass sie umgefallen ist?
Zunächst waren das meiner Meinung nach natürlich die Bilder. Unglaublich starke Bilder, die aus Japan zu sehen waren. Diese furchtbare Flutwelle, dann das Atomkraftwerk natürlich erstmal nur rauchend zum Teil. Dann die Explosion am Samstagmorgen, ein Atomkraftwerk, das explodiert.
Diese Bilder über die Wasserstoffexplosion in dem Block 1 Fukushima Daiichi, die sind ja um die Welt gegangen. Und die haben sich an diesem Samstag ja im Fernsehen ständig wiederholt. Egal, welche Kanäle man einschaltete, immer wieder diese Sequenz dieses Bildes auf die 4 Blöcke des Kraftwerkes. Das ist ein Bild, was sich so unglaublich einprägt und was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass die Debatte an diesem Wochenende dann so verlief, wie sie am Ende verlaufen ist.
Die Explosion hat sofort Erinnerungen an Tschernobyl geweckt, obwohl es eine Wasserstoffexplosion war, keine Reaktorexplosion. Und trotzdem war ganz vielen Menschen klar, vielen Politikern schon, noch so ein Tschernobyl-ähnliches Ereignis wird die deutsche Bundesregierung ohne Ausstiegspläne nicht überleben.
Sie zeichnen ja in Ihrem Film das Finale tatsächlich nach, in Tagen, in Stunden, manchmal auch in Minuten. Kann man hier miterleben, wie eine politische Entscheidung sich um 180 Grad dreht. Die Bundeskanzlerin war ja am 11., als das passierte, unterwegs bei einem EU-Gipfel, aber auch danach noch im Bericht aus Berlin, das habe ich bei Ihnen ja gelernt, verteidigt sie eigentlich ihre Marschroute, nämlich die Zurücknahme der Laufzeitverlängerung, wie sie Rot-Grün gewollt und beschlossen hatte.
Frau Bundeskanzlerin, bleibt es bei dem Ausstieg aus dem Ausstieg der Kernenergie, bleibt es bei der 12 Jahre Laufzeitverlängerung?
Ich kann heute nicht erkennen, dass unsere Kernkraftwerke nicht sicher sind, sonst müsste ich ja mit meinem Amtseid sie sofort abschalten. Das wäre ja ganz fatal, wenn ich einfach erklären würde, die sind nicht sicher. Nach allem, was wir wissen, ist die Sicherheit unserer Kernkraftwerke am heutigen Abend gegeben. Und das weiß auch jeder, der sich mit dieser Materie schon einmal befasst hat.
Am Sonntagabend, Freitag das Ereignis, am Sonntagabend ist sie noch auf ihrem alten Standpunkt. Aber was ist hinter den Kulissen gelaufen?
Die Atomkraft gehört eigentlich, oder die Befürwortung von Kernenergie gehört zur politischen DNA von der Union und auch der FDP. Das war der Fortschrittsglaube schlechthin. Und insofern hat natürlich auch Frau Merkel, die immer schon ein bisschen skeptisch war, weil sie wusste, die Bevölkerung ist skeptisch, hat natürlich daran festgehalten und auch sehr stark dafür gesprochen, auf Parteitagen immer wieder, am Ende die Laufzeit verlängert. Sie hat dann nur gemerkt, dass mit diesem Ereignis in der Bevölkerung die Stimmung kippt, nicht nur in der Bevölkerung, auch an der CDU-Basis. Und das hat sie gespürt und deswegen hat sie natürlich schon lange bevor sie an diesem Wochenende letztendlich diese 180-Grad-Wende vollziehen musste, hat sie natürlich schon darüber überlegt, wie man da vielleicht irgendwann würde aussteigen können. Sie hat es nur nie gesagt.
Und sie hat das Gegenteil sogar gesagt. Im Jahr 2006 auf dem Parteitag tritt sie ja noch an mit einem wuchtigen Plädoyer und sagt, die Sozialdemokraten haben nur die neue Zeit noch nicht verstanden.
Ich werde es immer für unsinnig halten, technisch sichere Kernkraftwerke, die kein CO2 emittieren, diese Kernkraftwerke abzuschalten. Und Sie werden sehen, eines Tages werden die Sozialdemokraten das auch einsehen. Es dauert nur halt immer etwas länger.
Sehr eindrucksvoller Ausschnitt dieses Parteitages. An diesem Sonntagabend nochmal zurück zu dem Bericht aus Berlin mit Ulrich Deppendorf. Hat sie da den Interviewer, glauben Sie, belogen? Hat sie da schon eine Vorahnung des Kommenden gehabt?
Sie hat zumindest das Kommende schon sondiert, dem Vernehmen nach. Also sie hat Herrn Deppendorf wahrscheinlich nicht mehr die ganze Wahrheit gesagt. Angeblich hat sie schon mit Ministerpräsidenten über ein Ausstiegsszenario gesprochen. Und das wird ja im Film dann auch von meinem Kollegen Günter Banners von der FAZ sehr deutlich thematisiert. Und sich hat sagen lassen müssen, dass die Länder einen sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie nicht mittragen werden. Das heißt also, sie hat vorher schon Gedanken hin und her gewälzt und Überlegungen angestellt. Herrn Deppendorf aber und damit der großen Öffentlichkeit das Gegenteil gesagt.
War Frau Merkel denn wirklich die Akteurin? Wer waren die Treiber? Politik besteht ja aus Druck und Gegendruck und auch aus dem Ausweichen von Druck. Welche Rolle spielte zum Beispiel der Mann, der als erstes das Wort Moratorium in den Mund nahm, Guido Westerwelle, ihr damaliger Koalitionspartner?
Haben auch wir Kraftwerke, bei denen die Kühlsysteme eben nicht doppelt und dreifach gesichert sind, was ganz augenscheinlich notwendig ist, dann muss dieses Kraftwerk, wo das der Fall sein sollte, so lange ausgesetzt werden, bis die Lage völlig klar ist.
Westerwelle stand damals politisch unter Druck. Er hat ja dann auch als Parteivorsitzender nicht mehr sehr lange seine Position halten können. Er spielt insofern eine gewisse Rolle, als dass er Frau Merkel an jenem Montag, an dem sie eigentlich noch nicht verkünden wollte, dass man einen Ausstieg plane, die Schau gestohlen hat. Er hat nach der Präsidiumssitzung einfach ausgeplaudert, was man an einem Geheimtreffen abends zuvor vereinbart hatte in ganz kleiner Runde, nämlich, dass es mit der Atomkraft zu Ende gehen müsse. Insofern hat Herr Westerwelle da einen starken Auftritt für sich vereinnahmt. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber er hat auf jeden Fall Frau Merkel damit extrem unter Zugzwang gesetzt. Sie musste dann am Montagnachmittag plötzlich vor die Presse treten und einen Beschluss verkünden, zu dessen Umsetzung sie schlichtweg noch keinen Plan hatte.
Es gibt nukleare Folgen. Sie sind völlig unbestritten. Und deshalb bedeuten diese Ereignisse nicht allein für Japan eine unfassbare Katastrophe, sondern sie sind auch ein Einschnitt für die ganze Welt, für Europa und auch für Deutschland. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Wo stand der Bundesumweltminister, damals sein Name Norbert Röttgen? War der an der Seite von Merkel oder war der ein Widersacher?
Röttgen war immer für den Atomausstieg gewesen, hat dann zähneknirschend bei der Laufzeitverlängerung mitgemacht. Das war die Parteidisziplin. Aber der Druck, der auf Angela Merkel auch aus der eigenen Partei, in dem Falle von Herrn Röttgen, ausging, der war schon enorm.
Ich glaube, es ist uns noch mal mit Dringlichkeit bewusst geworden in diesen Tagen, dass wir eine andere Energieversorgung brauchen, dass es Grundsatzfragen nicht nur eines Landes, sondern im Grunde der Menschheit sind, die wir beantworten müssen. Ich empfehle keinem, diesen Fragen auszuweichen.
Und am Ende wird Frau Merkel sich sehr genau überlegt haben, was will eigentlich die Bevölkerung und wie kann ich, durch welche Entscheidung kann ich größeren Schaden von der CDU abwenden? Und das war dann eben dieses Ausstiegsszenario.
Sie haben ja eine Art Kronzeugin für diese These, dass Angela Merkel alles für sich zusammen addiert hat und da einen Strich drunter gezogen hat. Erzählen Sie uns das. Renate Künast, Ihr Name.
Ja, Renate Künast war damals Fraktionsvorsitzende, kennt Angela Merkel sehr, sehr gut. Es gibt auch immer wieder Treffen, oder es gab auch immer wieder Treffen unter vier Augen. Das hat angeblich Frau Merkel immer so gemacht, dass sie ab und an die Fraktionsvorsitzenden alleine traf, einfach als vertrauensbildende Maßnahme für Krisensituationen, so wie eben diese Fukushima-Situation auch eine Krisensituation für die Bundesregierung war. Und Frau Künast ist eigentlich Frau Merkel gegenüber in diesem Film zumindest und auch in den Gesprächen, die wir geführt haben, sehr wohlwollend und auch bewundernd aufgetreten. Da ging es gar nicht so sehr darum, ist man einer Meinung oder ist man nicht einer Meinung, sondern es ging wirklich mehr um die Art, wie sie regiert.
In dem Augenblick hat Merkel gerechnet. In der Mischung zwischen Wahlen in Baden-Württemberg, Überzeugung der Gesamtbevölkerung und sie hat ja vorweggenommen, was wird wohl in den nächsten Wochen und Monaten passieren, wenn wir das Desaster da in Fukushima haben. Das hat sie alles zusammengepackt. Frau Merkel funktioniert so. Frau Merkel hat an manchen Stellen gar nicht den Zugang für meine Begriffe, dass sie als erstes ihre eigene Überzeugung umsetzt, sondern sie fragt sich, was will das Land?
Frau Künast ist eben auch der Meinung, dass man auch so regieren kann. Diese Art hat schon eine Berechtigung. Das muss noch nicht mit Populismus zu tun haben, sondern hat es eine Berechtigung, wenn man sich als Sachwalterin des Volkes versteht. Und da hat Frau Merkel dann eben auch so reagiert. Und dass in Deutschland die Atomskepsis immer besonders groß war, ich glaube, das zeigt die Geschichte und das ist natürlich auch bekannt.
Und was wäre Ihre Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Hat sich dieses Manöver politisch gelohnt? Hat es sich ökonomisch gelohnt? Viele sagen, die Kosten der Strom- und der Energieversorgung in Deutschland sind seitdem durch die Decke gegangen. Was ist Ihre Konklusion?
Also es hat sich politisch auf jeden Fall gelohnt, weil alles andere wäre in Deutschland nicht mehr ertragbar gewesen. Ich glaube, mit diesen zwei Explosionen von zwei Reaktoren in Fukushima, die also die Nachrichten geprägt haben, wäre das unmöglich gewesen, in Deutschland an der Atomkraft festzuhalten. Man darf nicht vergessen, dass es ja eine breite Menge von Menschen gab, ganz unterschiedlicher Provenienz, die gegen die Atomkraft waren, die Winzer, die Bauern vor Ort, dann natürlich die Grünen, die Linken. Das gab ein ganz breites gesellschaftliches Bündnis, fast ein Konsens, der da sagte, nee, Atomkraft, das kann nicht die Technologie sein, die uns in die Zukunft trägt. Das sieht man international sehr anders, heute sowieso wieder sehr anders. Aber in Deutschland mit dieser Skepsis hätte die Politik wahrscheinlich gar nicht anders reagieren können.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Klöpfer, für den Film und für die Erkenntnisse, die er mir als Zeitzeuge ja auch dieser Ereignisse nochmal gegeben hat. Tiefe Einblicke tatsächlich in die Details einer historischen Entscheidung. Ich wünsche dem Film viel Erfolg, viele Zuschauerinnen und Zuschauer.
Vielen Dank, Herr Steingart. Hat mich sehr gefreut.
Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann ist das ja nur menschlich. Den gesamten Dokumentarfilm gibt es ab jetzt in der ARD-Mediathek. Und er heißt Das Finale, Fukushima und der deutsche Atomausstieg.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da bereiten sich die Kanzlerin und die Länderchefs auf das nächste Spitzentreffen im Kanzleramt vor. Und während die Wirtschaft, die Kultur, aber vor allem auch die Menschen nichts mehr herbeisehen als erste Öffnungen nach diesem Pandemie-Winter, würde die Kanzlerin am liebsten die Maßnahmen schon wieder verlängern. Was am Mittwoch dabei herauskommen könnte, das ahnt zumindest mein Kollege Gordon Ripinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Einen schönen guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Gabor. Ja, der Öffnungsplan, der wird kommen am Mittwoch. Das kann sogar die Kanzlerin nicht mehr verhindern. Aber es wird eben ein Öffnungsplan light und das wird es auch nicht sofort. Wahrscheinlich werden die geltenden Beschlüsse erst einmal verlängert, wahrscheinlich bis Ende März. Und ab April könnte dann langsam sachte geöffnet werden.
Naja, Gordon, ich höre Verlängerung bis Ende März. Eine Öffnungsorgie wird das wohl nicht, richtig?
Richtig, aber sieh mal das Positive. Die Kanzlerin hat immerhin eingesehen, dass sie diese Perspektive bieten muss. Sonst gibt es nämlich einen Alleingang der Bundesländer. Denn schon jetzt haben ja zum Beispiel in Brandenburg die Gartencenter geöffnet, in Berlin aber nicht. Und irgendwann würde es wahrscheinlich einen Flickenteppich von Lösungen geben. Das schadet am Ende vor allem der Autorität der Kanzlerin selbst. Und deshalb gibt sie dann auch nach.
So ganz habe ich das ja noch nicht mitgeschnitten, Gordon. Wo genau gibt sie denn jetzt nach?
Ja, immerhin gibt sie beim Thema Inzidenzwerte nach. Das ist ja sowas wie ihre Lieblingswährung bisher gewesen. Jetzt soll es tatsächlich um Öffnungen gehen. Aber wie, das ist eben noch total unklar. Ein Weg wird sein, dass man zum Beispiel den Einzelhandel mit seinen Öffnungen an Schnelltests koppelt. Also zum Beispiel, dass man eben nur Geschäfte betreten kann, wenn man negativ getestet ist. Das Ganze kann auch für körpernahe Dienstleistungen gelten. Und andere sagen natürlich, die Schulen sind wieder wichtig. Die Dritten sagen, Gastronomie ist wichtig. Also es ist alles unklar. Es wird einen Plan geben und er wird nicht mehr nur an diesen Inzidenzen hängen.
Und wo bleibt dann das Positive?
Ja, das Kabinett der Virologen ist de facto mit dieser Woche entmachtet. Die Politik übernimmt. Es gibt einen Interessenausgleich zwischen Wirtschaftsministern, zwischen den Länderchefs, zwischen den Lobbyverbänden und es wird miteinander verhandelt. Und es ist eben nicht mehr nur diese Runde von Virologen im Kanzleramt, die entscheiden. Das ist ein echter Fortschritt.
Vielen Dank, Gordon. Das hat mich überzeugt. Einen fröhlichen Tag und bis später.
Danke, Gabor.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Na, da wacht unsere Reporterin Sophie Schimanski unermüdlich über das Tun und Treiben der Investoren. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen auch dir.
AstraZeneca und Moderna sind ja zwei Pharmakonzerne, deren Namen aktuell in aller Munde sind. Beide haben Impfstoffe gegen das Coronavirus gefunden. Und jetzt, Sophie, jetzt heißt es, dass AstraZeneca seine Anteile, die es an Moderna bislang hielt, verkauft hat. Und zwar schon zu Beginn der Pandemie. Was weißt du darüber und warum, Sophie, ist das so ein wichtiges Thema?
Ja, first things first, AstraZeneca hat also seinen gesamten Anteil von 7,7% für mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar verkauft. Das heißt es im Jahresbericht von AstraZeneca. Und dahinter wird vor allem auch die Abwägung gesteckt haben, eine ordentliche Finanzspritze natürlich zu erhalten. Nur hätte diese Finanzspritze noch größer ausfallen können, wenn sie länger gewartet hätten. Wenn wir uns die Summe und die abgestoßenen 7,7% mal angucken, dann haben sie offenbar recht früh im Verlauf der Pandemie verkauft, zu früh eben. Aber die beiden sind damals schnell zu Konkurrenten geworden, nachdem sie lange zusammengearbeitet haben. Das Geld aus dem Verkauf wird jetzt dazu beitragen, die eigene Pipeline von Arzneimitteln zu entwickeln und das ist wichtig, weil es AstraZeneca an Einnahmen aus dem Impfstoff fehlen wird. Denn während Moderna sein Ergebnis verbessern will mit dem Impfstoff, wird AstraZeneca den erstmal zum Selbstkostenpreis abgeben.
Dann lass uns doch, Sophie, noch über Walmart reden. Der Einzelhandelsriese hat in den USA jetzt ein Startup gegründet. Was steckt dahinter? Was ist das für eine Neugründung?
Also Walmart will mit dem VC-Unternehmen Ribbit Capital ein Fintech-Startup gründen. Das wissen wir so grob seit Januar, aber da kannten die meisten noch keine Einzelheiten. Jetzt wissen wir, wer einige dieser Fintech-Führungskräfte sein werden im Management-Team. Sie kommen beide von dem Verbraucherbankteil von Goldman Sachs, Omer Ismail und David Stark. Und sie übernehmen eben die Leitung dieses Projekts, dieses Startups. Das wird ein eigenes Unternehmen werden, an dem Walmart dann eben die Mehrheit hält. Und diesem Startup misst Walmart offenbar wirklich größere Bedeutung zu. Sie haben nämlich sowohl den US-CEO als auch den CFO von Walmart in den Verwaltungsrat abbestellt. Und das wird also definitiv mehr als ein Nebenprojekt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass ferne Reiseziele sich jetzt optisch an den Harz, die Eifel oder den heimischen Odenwald anpassen. Miami Beach zum Beispiel forstet auf. Die typische Palme, die ja bisher dort das Stadtbild am Ocean Drive prägt und die Strandpromenade gesäumt hat, wird künftig durch die rustikale Eiche als Schattenspender ersetzt. Auch Ulmen und Eschen will man vermehrt in Miami anpflanzen. Aber warum bitteschön dieser Wahnsinn? Naja, die Experten sagen, eine Eiche ist unter klimatechnischen Gesichtspunkten 7-mal so wertvoll wie die Palme. Da hat der liebe Gott beim Schöpfungsakt offenbar schon wieder gefuscht. Die ganze Karibik hat die falschen Bäume. Und der Mensch muss es nun wieder richten mit seinen Aufforstungsprogrammen. Zumindest glaubt er das.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Staatsanwaltschaft in Paris den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy tatsächlich wegen Bestechung verurteilt hat. Er soll von einem hochrangigen Juristen Ermittlungsgeheimnisse verlangt und dem Mann im Gegenzug eine Beförderung in Aussicht gestellt haben. Zu 3 Jahren Haft wurde Sarkozy deshalb gestern verurteilt. Und 2 von diesen Jahren, das ist jetzt schon klar, werden zur Bewährung ausgesetzt. Aber 1 Jahr bleibt. Und dieses eine Jahr geht er entweder hinter Gitter oder aber er nimmt die elektronische Fußfessel an. So oder so, der Mann ist beruflich nur noch schwer vermittelbar. Daher muss jetzt wohl seine Ehefrau wieder die Croissants verdienen. Kein Problem eigentlich, Carla Bruni Sarkozy ist eine erfolgreiche Chansonsängerin, um die es zwar zuletzt ein wenig still geworden war. Aber jetzt heißt es eben Gitarre ausgepackt und dem leicht korrupten Gatten ein wenig Trost gespendet. Stand by your man.
Stand by your man. Give him 2 arms to cling to. And something warm to come to when nights are cold and lonely.
Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Sometimes it's hard to be a woman. Given all your love to just one man. You have the bad times, and here I have the good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Cling to, and something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man. show the world you love him. Keep giving all the love you can.